Feuer und Flamme. Das Sonntagsfrühstück mit Sarah Bernhardi.
Einen guten Morgen, Südtirol, und einen ganz schönen Pfingstsonntag. Das verspricht ein ganz, ganz spannender, ein echter Gänsehautvormittag zu werden hier auf Südtirol 1 mit einem Mann, der mit seinen Kriminalfällen und diesem Buch hier dazu gerade ganz viel im Gespräch ist. Vor über 30 Jahren ist er zum bis heute einzigen deutschsprachigen Leiter der Kriminalpolizei in Südtirol ernannt worden. Und bei den Ermittlungen der bekanntesten Kriminalfälle unseres Landes, bis hin zum Serienmörder Marco Bergamo zum Beispiel, war er der Mann in der ersten Reihe. Alexander Zelger aus Bozen, ganz herzlich willkommen am Südtirol 1 Frühstückstisch hier und einen schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen. Hallo, schönen Tag.
Es freut mich sehr, dass Sie sich Zeit nehmen können. So, die Pension macht's möglich, können wir sagen, oder?
Ja, gerade. gerade die Pension, ja.
Auf Ihre lange Polizeikarriere werden wir an diesem Vormittag natürlich zurückschauen, auf Kriminalfälle, zu denen wirklich das ganze Land damals den Atem angehalten hat, auf Ihre entscheidenden Karrieremomente, auf Ihre Erinnerungen von damals, auf einen ganz, ganz spannenden Job durch und durch. Und auch das Private drumherum, das von diesem Job doch sehr geprägt ist. Wir haben bis 12 Uhr Zeit mit dem Ex-Kripo-Chef und Buchautor Alexander Zelger, und das freut mich sehr.
Mich auch.
Südtirol 1. Südtirol 1 am Pfingstsonntag. Einen ganz schönen Vormittag noch einmal, Südtirol. Ja, es gibt beruflichen Alltag, da lohnt es sich vielleicht auch einmal kurz drüber zu klagen oder drüber zu lachen oder sich zu amüsieren drüber, aber nicht ein Buch darüber zu schreiben. Und wenn der ehemalige Chef der Kriminalpolizei am Polizeipräsidium Bozen 30 Jahre lang, Alexander Zelger, auspackt in einem Buch jetzt, dann lohnt sich das schon. Herzlich willkommen noch einmal zum Frühstück hier. Ich habe es gesund vorbereitet, das haben Sie gesehen, oder?
Ja, ich habe gemerkt. Sehr gut, sehr gut.
Ist das in Ihrem Sinne? Na, Sie haben die Schokolade gleich weggegessen.
Ja, ja.
Das ist lustig.
Die Schokolade ist schon weg.
Sind Sie ein Süßer, so generell?
Wahnsinnig, wahnsinnig süß.
Die Orangen, die Bananen, die liegen noch.
Also Bananen habe ich weniger Schwierigkeiten. Bei den Orangen ist die Gefahr, dass man sich da kleckert.
Also ganz praktische Gründe und Ausreden,
ja,
die
ja,
Ausreden.
Ja. Und da beim Interview kann ich nicht schlürfen. Ne?
Das
aber dafür die Banane wäre schon, ja, wir haben Zeit. Ja.
Zu diesem Buch. Ihre Frau Ute, weiß ich, die hat ein bisschen gebremst am Anfang.
Ja, ja.
Als
ja.
Sie begonnen haben, das Buch zu schreiben. Warum? Verstehen Sie das?
Natürlich verstehe ich das. Ja, sag, muss das sein, Alex? Uns geht's ja gut. Wir sind beide jetzt in Rente. Wir haben große Kinder, Enkelkinder, kein Problem. Holst du da nicht nur Probleme jetzt da mit dem Buch?
Welche Probleme hat sie damit gemeint?
Ja, vielleicht, dass dem einen oder anderen nicht die Wahrheit passt, die ich im Buch geschrieben habe.
Ich denke mir auch, wie viel darf ein Kripo-Chef, auch wenn er ein Ex-Kripo-Chef ist, überhaupt auspacken?
Alles.
Ich
hatte damals keine Geheimnis, außer Berufsgeheimnis während der Ermittlungen logischerweise und Berufsgeheimnisse, bis ich in Rente war, über andere Dinge, die ich gar nicht in meinem Buch geschrieben habe. Aber nach der Pensionierung, aber eigentlich schon vor der Pensionierung, durfte ich schon über meine Ermittlungen erzählen nach Abschluss eines Prozesses, wenn der Angeklagte dann rechtsgültig verurteilt worden ist. Dann ist die Ermittlung kein Geheimnis mehr.
Sie haben nach der Bankausbildung Jus in Modena studiert,
genau.
Dann die Kripo-Ausbildung in Rom gemacht. Warum wollten Sie zur Kriminalpolizei?
Zunächst war das überhaupt kein Gedanke, keine Idee. Nicht? Also ich wollte einfach studieren. Das ging nebenbei. Zum Glück, ich hatte einen super Job bei der Volksbank und eine starke Frau hinter mir, die mir geholfen hat. Denn ich habe praktisch jeden Nachmittag, Abend gelernt, Samstag, Sonntag. Wir hatten 4 Jahre keinen Urlaub, nur ein Pizza-Essen nach der gelungenen Prüfung in Modena. Und nach dem Jus-Studium habe ich noch 2 Jahre müssen noch mich vorbereiten auf die Staatsprüfung. Auch da kaum Urlaub.
Aber warum und das Ganze? Warum haben Sie sich
die
Mühe gerne
angetan? Ja, ich wollte einfach, vielleicht bin ich ehrgeizig. Ich wollte am Anfang eigentlich mehr in der Bank werden, also Karriere. Mhm. Ich wollte mich bemühen, nicht hochzusteigen einfach. Während des Studiums dann habe ich viele Kollegen kennengelernt, Professoren, die unter anderem auch Staatsanwälte waren. und Kollegen, Studienkollegen, die Väter hatten, die Rechtsanwälte wären, aber auch Kollegen, die Carabinieri waren zum Beispiel. Und da ist mir einfach so schön langsam die Lust gekommen, total zu wechseln. Ne? Es hieß so, Funktionare di Polizia, ne? Also der Wettbewerb. Ne? Also das ist dann die höhere Laufbahn oder man braucht da den Doktortitel eben und kann eben die ganze Laufbahn innerhalb des Innenministeriums bei der Staatspolizei dann einfach beginnen und durchstarten und hochklettern.
Sie haben ja auch in Deutschland und Österreich dann nachher viele Jahre lang gearbeitet als Mafia-Ermittler. Ein unglaublich spannender Beruf. Ex-Kripo-Chef Alexander Zelger im Südtirol 1 Sonntagsfrühstück heute bis 12 Uhr. Zuerst Buchhalter, dann Bankkaufmann, dann 1989 promoviert Alexander Zelger, ehemaliger Chef der Kriminalpolizei in Südtirol. Unser Südtirol 1 Frühstücksgast in Feuer und Flamme heute in News, haben wir vorhin in Rechtswissenschaften gesprochen. Ja. Nach einer weiterführenden Ausbildung in Rom kommt er dann 1990 als erster deutschsprachiger Kriminalkommissar nach Südtirol zurück. Wird zum ersten Südtiroler Kripo-Chef bei 6000 Bewerbern. 16 Bewerbern aus genau. Südtirol. Bis heute der einzige Deutschsprachige. Warum genau Sie?
Schicksal? Es war nicht einfach.
Was muss man auf dem Kasten haben, um wirklich erfolgreich?
Fleiß, Studium, studiert haben, sich vorbereiten, Ziele eben fixieren und dann auch etwas Glück, das muss man schon sagen. Die ersten Prüfungen, die waren psychischer und physischer Natur. Das heißt, wir wurden durchgecheckt 5 Tage lang. Also das Mieseste, was ich erlebt habe, da wird man also richtig, ja, man würde sagen, heute gemobbt, ne, zu schauen, wie man reagiert. Ne? Hunderte von Fragen, Testfragen, Antworten. Ich kann mich genau erinnern. Ja, die Piaggio in Fiori. Da habe ich gedacht, die wollen mich reinlegen. Ne? Wenn ich schreibe, ja, was Gott, was da, sie denken, na, no, non mi piaggio. Und ob ich die Fliesen zähle, wenn ich im Bad gehe, ne? Das sind also all solche Fragen, ne? Die werden einen aber 2 oder 3 Tage lang immer wieder gefragt, immer dieselben Fragen gestellt, ne? Und irgendwann, ne, werden viele nervös, ne? Und da merkt man, ne, ob einer darf eben Funktionär, also Leiter der Polizeibeamter werden, um Hundertschaften zu kommandieren, eine Waffe zu tragen, jemanden festnehmen zu können, ne? Das ist eine riesen Verantwortung. Ne? Und da bekommt man dann irgendwann einmal einen Klecks, so einen Tintenklecks, den muss man beschreiben.
Was war das?
Ja, das ich als Bergler, nicht? Als Südtiroler, nicht? Ich sehe diesen Klecks da, nicht? Und mir ist vorgekommen, nicht? Ich sehe da Alpini, die hochklettern. Dann wurde ich sofort auf Seite geholt von einem Psychologen. Ja. Die haben mich dann wirklich 1 Stunde lang gefragt, wieso ich da einen Alpini sehe. Ja, ich sage, ja, mein Gott, ich komme von Südtirol, umzingelt von Kasernen von Alpini, nicht? Ich liebe die Alpini, nicht? Und ach so, da ist schon in Ordnung.
Okay, harmlos.
Ja, das ist, nicht? Oder ein Spiegel, man muss sich so wie ein Schuhschachtelkarton vorstellen, nicht? Da ist oben eine Öffnung, wie ein kleines Fenster, da schaut man runter, vorne muss man die Hand mit einem Bleistift reintun. Der Prüfer hat zuvor ein Blatt Papier reingelegt, wo so ein schwarzer Strich gezeichnet ist, und ich musste dem nach, wenn aber spiegelverkehrt. Und das am Anfang war das ein Kritzikratzi, ne? Da habe ich schon gewusst, weil ich habe in der Zwischenzeit mitbekommen, wer diese Prüfung nicht schafft,
der fliegt,
ne? Aha, okay. Aber dann ist mir's gelungen, ne?
Okay.
Da waren Kandidaten, die haben den Bleistift auf die Wand geschmissen und kaputt gemacht und ja, das eben, die sind alle geflogen,
ne? Natürlich. Sind Sie jetzt, ob Sie jetzt ein Fliesenzähler auf dem Klo sind, ist egal, aber Sie sind schon ein scharfer Analysierer bis heute. Wenn Sie in einen Raum reingehen, sagen Sie,
Wahnsinn.
Dann wird gescannt.
Na Wahnsinn, ja. Und ich sehe immer, ich erzähle Ihnen, was mir in Wiesbaden mal passiert ist, ne? Weil das beschreibt auch meinen Charakter. Also müde abends nach Hause, lege mich hin, müde auf dem Divan, schalte den Fernseher ein und sah da Wiesbaden, ne, vor mir. Das war also statt Wand auf der Terrasse raus, nur Glasscheiben. Wunderschön. Ne? Und da muss ich immer den Vorhang zumachen, ne, damit nicht jeder reingucken kann. Ja, das Da habe ich im Fernsehen geschaut und mit dem linken Auge merke ich, dass der ganz linke Vorhang nicht perfekt zu war.
Gleich aufgestanden.
Ja. Nein, nicht gleich. Nein. Noch schrecklicher. Ich habe gesagt, Alex, du wirst wohl nicht jetzt aufstehen und diesen Vorhang richten. Das gibt's nicht. Was habe ich getan? Ich bin aufgestanden.
Das ist Wahnsinn. Aber vorher gekämpft mit sich selber.
Ja, ja. Das ist aber nicht immer gut, gell? Also so auf Genauigkeit. Ach, das ist.
Ja, auch wahrscheinlich eine Berufskrankheit, die immer schlimmer wird dann. Oder die sich ein bisschen einfärbt.
Ich glaube, ich habe sie schon davor gehabt. Genauigkeit der Bank. Das muss stimmen. Die Kasse muss stimmen damals auf die Lire. Das ging nicht anders.
Ja, klar. Jetzt auch für den Rest der Familie. Natürlich ist der Beruf bei der Kriminalpolizei eine große Herausforderung. Schlaflose Nächte, und zwar nicht selten, wenig Zeit über Monate. Und auch darüber sprechen wir sicher heute noch zum Frühstückscafé hier in Feuer und Flamme am Pfingstsonntag. Alexander Zelger ist heute unser Gast.
Feuer und Flamme. Ihr Frühstück am Sonntagmorgen mit Sarah Bernardi.
Ich habe heute noch Gänsehaut, meine spektakulärsten Kriminalfälle von Ex-Kripo-Chef Alexander Zelger, die Lektüre seit Ende Mai für ganz, ganz viele bei uns hier im Land. Sie haben ja hier in Südtirol, wir haben gerade darüber gesprochen, den Fall des berüchtigten Frauenmörders Marco Bergamo geleitet und gelöst, an sein Foto, glaube ich, nach der Festnahme. Diesen Schnauzer und diesen stierenden Blick, vielleicht auch den roten Seat Ibiza damals, können sich ganz viele erinnern. Die Fotos der vier Mordopfer. Was ist der Moment, die Szene, an die Sie sich bis heute selber am meisten erinnern?
Es gibt eigentlich nicht eine Szene, sondern wenn ich nachdenke, ist es wie ein Film. Also die ganze Ermittlung vom Telefon, das Mitternacht, kurz nach Mitternacht, die nach dem Schellt und ich aufwach, nicht? Und da wird mir von der Einsatzzentrale mitgeteilt, dass wieder eine Frau tot aufgefunden worden war. Das war in diesem Jahr, also 1992, dritte. Ja. Aber ich war erst seit Mai Kripo-Chef. Also für mich der erste Fall eigentlich. Wusste aber sofort, das kann nur der Serienkiller wieder sein. Das wusste jeder, ne? Meine Frau, die daneben gleich alles verstanden hat und gesagt hat, haben sie schon wieder eine umgebracht, nicht? Und bevor ich gegangen bin, habe ich gesagt, mach bitte das Fenster auch zu, ja. Da läuft ja ein Mörder herum. Also von dem Augenblick an, ja eben, wie im Film, nicht? Sehe ich wieder alles, was passiert ist, nicht? Aber logisch, in dieser Geschichte, in dieser Ermittlung, in dieser Phase, der schönste Moment, wenn wir, also meine Kripo-Beamten und der Staatsanwalt Rispoli, wir waren am Tatort, über Funk erfahren, dass in der Industriezone einen roten Seat Ibiza, diesen Hinweis habe ich als Ermittler der Einsatzzentrale übergeben, sie sollten alle Streifenwagen und ganz Südtirol das verbreiten, dass sie eben einen aufgehalten haben. Und wenn ich das gehört habe, dass im Kofferraum eben blutverschmierte Gegenstände gefunden worden sind, da haben wir uns angeschaut. Wir waren schon im Dienstauto, ich hätte sollen den Staatsanwalt Guido Rispoli zum Landgericht führen, das war 6 Uhr früh. Ne? Dann haben wir uns angeschaut, ich habe das Blaulicht unter den Sitz raufgesteckt auf dem Dach, ne? Und los sind wir gefahren. Das ist der schönste Anblick und jetzt vor Ihnen bekomme ich wieder Gänsehaut. Mhm. Nicht? Weil wir wussten, da geht nicht einer um 6 Uhr früh Wäsche waschen mit roter Farbe. Das kann nur er sein. Mhm. Marco Bergamo war ein unbeschriebenes Blatt. Und wenn ich hingekommen bin, oder wenn wir an Ort und Stelle waren in der Industriezone, da war uns alles klar. Die Streife hat ihr, also die Beamten der Streife haben ihre Arbeit perfekt gemacht. Er saß schon in Handschellen im Streifenwagen und dann ging die Ermittlung los, ja.
Sie sagen, es gab kaum eine Nacht, in der bei Ihnen heimlich das Telefon geschellt hat. Ja, aus irgendeinem Wahnsinn. Grund. Haben Sie bis heute Albträume? Oder schlafen Sie gut und sagen, oh, bin ich froh?
Zum Glück schlafe ich sehr gut. Nein, Albträume nicht. Nein. Ich wache höchstens auf die Nacht, weil ich Durst habe. Wenn ich eine Pizza wie gestern mit zu viel Rohschinken gegessen habe.
Ne? Gut, das
oder,
ist
oder ein zweites Bier getrunken habe, dann hat man einfach Durst. Ne?
Das ist gut. Ja, Ex-Kripo-Chef Alexander Zelger, ganz privat heute, einen Vormittag lang in Feuer und Flamme aus Südtirol 1.
Feuer und Flamme. Das Sonntagsfrühstück mit Sarah Bernardi.
Halb elf gleich, der Pfingstsonntagvormittag heute in diesem ausgiebigen Frühstücksratschau mit Alexander Zelger aus Bozen, der 1992 zum ersten deutschsprachigen Chef der Kriminalpolizei in Südtirol wurde und die dann lange geleitet hat. Wie hat Frühstück damals ausgesehen bei Ihnen als Kripo-Chef? Weil wir sehen das immer im Film, viel schwarzer Kaffee und zwei Zigaretten dazu. Wie war das bei Ihnen?
Also auf diese Frage habe ich mich nicht vorbereitet.
Sie müssen sich nur zurückerinnern.
Also Kaffee sicherlich. Ne? War das ein Cappuccino oder nein, schwarzer Kaffee? Weil ich frühstücke jetzt nicht mehr. Ich tue nur mal Kaffee trinken. Ne? Aber ich brauchte immer einen Semmel, ja, mit Marmelade, ja, selbstgemachte Marmelade von Utte, genau. Also Kaffee und Marmelade. Die erste Zigarette, leider, habe ich erst aber im Büro geraucht.
Okay.
Die erste von...
Da raucht man schon in diesem Beruf,
ja,
oder?
Na, das viel war Wahnsinn. Na, was ich geraucht habe und auch die Nacht, wenn ich aufstehen musste, ne, 3 Uhr früh, weil irgendetwas passiert ist und die Streifen, als die Polizeistreife meine Hilfe brauchte, ne, und da muss ich aufstehen. Und das Erste, ne, war, wenn ich im Freien war, eine Zigarette. Ne. Ich habe zwar immer meistens nur ein Päckchen gekauft, nicht? Aber jeder, der mich, also der in mein Büro gekommen ist, von meinen Mitarbeitern, nicht? Ich habe leichte Zigaretten gekauft und die anderen alle Marlboro Rot geraucht. Darf man Werbung machen?
Ja, mein Gott, das ist wie es ist.
Marlboro Rot. Und jeder, nicht, bevor er noch mit mir gesprochen hat, hat mir eine angeboten und die habe sie immer alle genommen. Also ich habe mindestens 40 Zigaretten am Tag geraucht.
Na wirklich? Aber ja, sie rauchen nicht mehr?
Nein, zum Glück nicht mehr.
Aha, okay, gut.
Das ist mir gelungen. Nach dem dritten Mal.
Sollen wir das musikalisch feiern jetzt?
Ja, bitte.
Ich weiß, Sie sind ein Fan von Zucchero.
Ja.
Sehr, sehr gerne. Diamante, was ganz Gemütliches für diesen Sonntagvormittag. Einverstanden?
Perfekt, super.
Sehr schön. Sie singen selber auch im Chor, gell?
Ja.
Welche
Tenor.
Stimmlage? Ist Alexander Zelger noch bis 12 in Feuer und Flamme.
Feuer und Flamme mit Sarah Bernardi.
Urlauber verlassen fluchtartig Südtirol, fliehen aus Meran. So groß auf Seite 1, damals der deutschen Bild-Zeitung, im Februar 1996 war die Schlagzeile nach dem 4. Mord damals. Insgesamt 6 Tote waren es durch den Serienmörder Ferdinand Gamper. Ex-Kripo-Chef Alexander Zelger, ein ganzes Land, hält den Atem an damals. Wie groß ist in solchen Fällen jetzt tatsächlich der Druck auf Sie als Ermittler damals?
Schrecklich groß. Weil wir wussten, er mordet weiter, er bringt wieder Leute um. Und ein Serienkiller, entweder er lässt sich irgendwann einmal fangen, weil er selbst merkt, dass was er tut, das ist nicht richtig, aber er kann nicht anders.
Ja. Also, okay.
Und die werden meistens frecher, arroganter mit sich selber und morden immer öfters und immer in kürzeren Abständen. Ja. Und das war genauso auch im Iran. Eine schreckliche Zeit.
Ja.
Also bei Marco Bergamo, also war bestialisch, ja, der Marco Bergamo. Hingegen hier ein Schuss, ein Toter. Wasserpromenade Meran, 2 Schüsse, 2 Tote. Detmering, hoher Leiterbeamter der Deutschen Bundesbank in Frankfurt und seine Lebensgefährte oder Geliebte, wie man, ich weiß nicht mehr genau. Ne? Mhm. Da ging sowieso von Anfang an alles schon nicht reibungslos. Es sind einfach ein paar Fälle, da geht es nicht herauszufinden, wer schuld ist für einen Fehler, weil wer arbeiten tut, kann ja auch Fehler machen. Aber da sind einfach mehrere Sachen passiert. Selbst der dritte Mord, wenn Sie sich vorstellen, also wenn der dritte Tote gefunden worden ist, da sind ja auch Fehler begonnen worden. Nicht? Also der Notarzt, der an Ort und Stelle war, sieht die Schmauchspur nicht um ein Einschussloch. Die Karabiniere erkennen das auch nicht. Und ja, er wird abtransportiert als Arbeitsunfall.
Ja.
Erst am Tag danach, der Gerichtsmediziner im Krankenhaus Meran merkt das und ruft den Staatsanwalt Darfus an, der dort auch im Dienst war. Er hatte ein Hauptverfahren, alles stehen gelassen und ist hochgefahren. Und jetzt müssen wir vorstellen, also 3 Tote, was ist denn da dahinter? Ist das ein Beziehungsmord? Aber was hat denn dann der dritte Tote zu tun?
Ja.
Ist dahinter die Mafia von der Finanzwelt, weil der ein hoher Beamter war? Nicht? Ich war schon dort in Kontakt mit dem Bundeskriminalamt auch. Und wir hatten einen Zeugen, auch die Karabiniere, aber die Karabiniere haben diesen Zeugen als Mittäter gesehen Und auch der Staat halt irgendwann dann hat diese These dann übernommen und hat dann den Haftbefehl angetragen. Unser Zeuge ist weg, ja, was ist denn da los? Ja. Und dann den vierten Toten. Dann hat man ja gleich verstanden, also, da ist ein Serienkiller. Nicht? Schon mich jetzt das erzählen, merken Sie, da ist eben Chaos und bei der Ermittlung muss Ruhe herrschen, sonst macht man eben Fehler.
Ja, und vor allem auch die Fragen der Presse muss man beantworten können.
Mit der Presse überhaupt nach dem vierten Mord, also wurde ich ja überfallen, aber es ist ja alles verständlich.
Ja.
Also wir hatten drei Tote, zuerst mit zwei Staatsanwälten, die da ermittelten, weil noch kein Zusammenhang gesehen wurde. Dann hatten wir den vierten Toten mit dem dritten Staatsanwalt, also drei Staatsanwälte, zwei Ermittlungsgruppen. Ne? Das war nicht einfach. Ne? Und dann mit einem Drama zum Schluss. Ne?
Guarino Botte.
Schrecklich. Ne?
Ja, der Carabinieri damals, Maresciallo, der damals.
Sollen ja kurz danach in Pension gehen. Ne?
Ja. Ich kenne die zwei Buben. Wirklich. Ja, Hintergründe im Fall Ferdinand Campo natürlich auch zum Nachlesen in diesem Buch von Ex-Kripo-Chef Alexander Zelger. Ich habe heute noch Gänsehaut. Erschienen im Matthesia Verlag. Bücher haben ja immer einen Geruch, wie dieses hier, von unserem Sonntagsgast heute in Feuer und Flamme auf Südtirol 1 von Ex-Kripo-Chef Alexander Zelger. Bedrucktes Papier und Akten, die haben auch einen Geruch. Dann Questuren natürlich, die haben dieses schummrige Licht in den Krimiserien, die wir so kennen. Wir hören diese Absätze auf den langen Gängen, Hallen. Es wird viel geraucht und viel Kaffee getrunken. Wenn Sie einen Krimi anschauen im Fernsehen oder im Kino, welches Klischee amüsiert oder nervt Sie am meisten, Herr Zelger?
Ich muss Sie enttäuschen, ich schaue mir keine Krimis mehr an. Ich habe vor meiner Karriere, also Laufbahn bei der Polizei, habe ich sie gerne angeschaut. Aha. Aber dann nicht mehr, weil meine Freizeit, die schon sehr gering war, ne, mit demselben Inhalt füllen wie meine Tätigkeit. Ne? Und das ist so geblieben. Ne? Auch jetzt schauen wir keine Krippe. Jetzt hätte ich bald gelogen. Oder vergessen. Einer habe ich mal angeschaut. Joe, der Film.
Als Krimi.
Das ist ja fast ein Krimi.
Leichte Kostkrimi. Aber den Sonntagstatort, da stellen Sie es aus.
Ja,
ist gut. Verfolgungsjagden im Auto, wie sehr gehören die wirklich dazu oder wie maßlos übertrieben ist sowas?
Also bei der Kriminalpolizei eher selten. Hingegen bei der Streife schon. Wenn es plötzlich heißt Banküberfall in der X-Straße so, nicht? Also müssen wir mit Sirene und Blaulicht dahin fahren, nicht? Oder wenn ein Autofahrer nicht stehen bleibt, trotz Haltegebot, nicht? Dann fahren sie nach. Aber bei der Kriminalpolizei, es gibt viele, logischerweise, wenn es heißt, da ist ein Mord passiert, da fährt man schon mit Blaulicht und Sirene zum Tatort, aber nicht hinter einem Auto her. Ne? Mhm. Das ist mir eigentlich noch nie, das hat es noch nie gegeben.
Jetzt gehört zu diesem Job natürlich auch unspektakuläreres wie Schreibarbeiten, nehme ich einmal an.
Das war schrecklich.
Wie oft wollten Sie aus welchem Grund auch immer diesen Job hinschmeißen?
Nie. Nein. Auch wenn ich dann tagelang müssen schreiben. Nicht? Mit den ersten Computers, die ich bekommen hatte, das sah ja fast aus wie ein Sonargerät von in einem U-Boot. Nicht? Mit dem, wie hieß DOS-System? Nicht? Mit
diesen MS-DOS.
Genau, MS-DOS. Ne? Und ich war ja ein schrecklicher Schüler, auch bei Maschinenschreien, der Hans-Sober-Schule. Ich hatte Nachprüfung Maschinenschreien, weil ich konnte mit meinen Fingern nicht da. Ich hatte beim Schießen immer unter Kontrolle. Ich war immer sehr gut.
Aber Schreiben nicht.
Nee. Und da ist mir sogar manchmal passiert, dass da irgendein Virus in so einer Diskette drin war, nicht? Und das alles verloren gegangen. Da muss ich nochmal von vorne beginnen. Nicht? Das war schon schrecklich. Aber meinen Job hinschmeißen? Nein, nie. Super, immer wieder gerne. Das war einfach, auch wenn es streng war. Ne? Streng auch, weil es manchmal bestimmte Situationen auch, wie diese Kontrollen, die ich durchführen musste als Einsatzleiter in den Barackenlager, das war ja schlimm auch, nicht? Oder bei größeren Kundgebungen. Jetzt habe ich da schon den ganzen Tag schon Ermittlungen durchgeführt und kontrolliert. Und dann hieß es plötzlich, da ist eine Kundgebung. Nicht? Einmal sind es die Schwarzen, die gegen die Weißen protestieren. Dann die Weißen gegen die Schwarzen. Die mit Hut und ohne Hut. Aber und immer aufpassen, dass nichts passiert. bei Kundgebung darf nichts passieren. Das ist, einmal kann mich erinnern, da haben die Gewerkschaften protestiert gegen Steuer, was weiß ich, ja, irgendeine Vertragsproblematik, nicht? Alle Gewerkschaften zusammen, nicht? Dann müssen Sie sich vorstellen, die Gewerkschaften und Arbeitslosen protestieren, da kommt ein, wir waren da die ganze Freiheitsstraße unterwegs, hoch zum Siegesplatz, ja, und dann schießt von links, also von Novemberplatz, einer mit dem Ferrari, mit einem Ferrari in die Menge rein. Ne? Größeren Kontrast kann es ja nicht geben. Ne? Ja, dann habe ich gleich verstanden, da muss ich sofort mit meinen Leuten hin, ne? Und dann haben wir müssen den Ferrari umzingeln, ne? Weil sonst, dann hätten sie ja, glaube ich, abmontiert.
Ne? Ja. Ne? Das sind Szenen eines spannenden Lebens.
Ja, das stimmt, ja.
Der ehemalige Leiter der Kripo am Polizeipräsidium Bozen. Alexander Zellger heute einen Vormittag lang auf Südtirol 1 in diesem sehr spannenden Frühstücksradio.
Feuer und Flamme. Das Sonntagsfrühstück mit Sarah Bernhardi.
Es ist 11 Uhr in diesem Pfingstsonntagsfrühstück, das eher überraschend unterhaltsam ist. Das haben Sie vielleicht auch festgestellt. Alexander Zellger sei Dank, ein Mann, der trotz seines wirklich strengen Berufs als Mafia-Ermittler und Kripo-Chef in Bozen sich vor allem immer eines bewahrt hat, den guten Humor und die Zuversicht bei allem. Davon sprechen wir auch gleich weiter. Vor allem wichtig war das für seine Familie, für seine Kinder. Ja, mitten in der Kundgebung der Arbeitslosen haben wir vorhin gehört, ein Ferrari, der durch die Menge flitzt. Das waren so die kleinen Herausforderungen seines Alltags. Ganz schwere Burschen wie ein Marco Bergamo oder Ferdinand Gamper, von denen wir vorhin auch gesprochen haben. Das waren die großen Herausforderungen seiner Karriere. Ein Mann, der bei allem immer die Zuversicht und den Frohsinn bewahrt hat, wie gesagt, und der vor allem ganz viel zu erzählen hat. Vor allem auch in seinem neuen Buch, das gerade auf bestem Weg dazu ist, der Bestseller gerade zu werden. Ich habe heute noch Gänsehaut. Ich freue mich auf die kommende Stunde noch in Zellgers Gesellschaft und mit Ihnen hoffentlich zu Südtirols beste Musikmix. Alexander Zellger steht auf die italienischen Superstars wie Celentano und Dalla. Das werden wir gleich auch noch weiter hören. Wenn wir in die frische Luft hinausgehen oder auf dem Fahrrad einsam dahin treten oder vielleicht bei einem Cappuccino in den Himmel hinaufschauen, da haben viele von uns die besten Ideen, ja, auch beruflich. Wobei kamen Ex-Kripo-Chef Alexander Zellger, unserem Gast im Südtirol 1 Sonntagsfrühstück Feuer und Flamme heute am Pfingsten, immer die besten und die entscheidendsten Geistesblitze?
Geistesblitze.
Ja, und ihre Laufbahn.
Letzthin eigentlich, wenn ich die Nacht aufwache, um Wasser trinken zu gehen und ich nicht gleich einschlafe, was kein Problem ist, ne?
Ja.
Da denke ich immer nach, was könnte ich da noch machen? Also, die Almhütte, die ich gemietet habe, auf 2000 Meter in Benz drinnen. Das ist noch zu machen und das nicht. Oder in meiner Werkstatt, die ich mal in der Zwischenzeit gerichtet habe, das könnte ich noch drechseln. Da habe ich eine kleine Schmiede, ganz eine kleine Schmiede mir hergerichtet auch. Nicht?
Cool.
Und also ich denke an diese Sachen. Nicht? Oder welchen Wein kaufe ich?
Also,
ja, weil ich habe ja sowieso, nicht? Weil ich habe einen netten kleinen, aber netten Weinkeller auch. Nicht? Und diese Gedanken sind ja wunderschön.
Ich weiß, da hängen so Raritäten wie ein Hirschgeweih auf einem grünen Kopf, einem knallgrünen Kopf, den Sie angemalt haben. Sind Sie ein Mensch mit viel Humor, oder? Und mit viel Lust an Farbe und an Bewegung,
Humor,
oder?
Humor. Und nach meiner Pensionierung ist es noch schlimmer geworden.
Also
ich musste immer ernst bleiben, nicht? Und
ist das aber ein wichtiger Ausgleich, oder?
Denk ja, vielleicht ich mir. Ist es mein Ausgleich. Ja. Also ich, und dann sage ich immer, na Alex, musst du den Blödsinn wieder sagen? Na, wieso nicht? Ich denke immer danach, nach was Sie gesagt haben. Ich habe also keine präventive Bremse.
Na, ist aber schön, weil Sie lachen auch sehr gerne.
Ja, und ich glaube, sowieso, man muss lachen, das tut gut. Nicht? Und in meinem Keller, da kannst du dir nicht vorstellen, wie oft mit meinen Kollegen, Freunden und Freundinnen da gelacht haben. Nicht nur wegen Alkohol, nicht, weil sie mir so anschauen.
Nein.
Sondern auch wegen den Sachen, die eben hängen, wie dieser Hirschkopf mit dem Geweih. Ne?
Welche und Weine mögen Sie gern? Mögen Sie gern roten?
Ja, also Biermond zurzeit,
okay,
rot.
Okay.
Aber in der Zwischenzeit auch Weißweine wieder und Sekt. Wieso? Nicht, weil mein Gut oder Hausärztin und auch der Internist mir den Magenschutz verschrieben hat. dann habe ich keine Probleme, wenn ich auch mehr als ein oder zwei Gläschen
bei
Weißwein.
Sekt schon? Oder
ja,
bei
das war, nein, das liegt bei uns in der Familie. Schrecklich. Aha. Und dann logisch, Sodbrennen, rauf und runter. Nicht? Und das war schlimm bei mir.
Ja gut, aber das ist schon auch ein Beruf, der das ein bisschen fördert. Ja, oder ja, so einen nervösen
aber
Magen.
Jetzt mit den Tabletten, da, mit dem Pillele.
Das geht, freut uns.
Ja, das geht perfekt.
Zurück zu einem ernsteren Thema. Das Thema, wie viel Angst hatten Sie wirklich zu Ihren aktivsten Zeiten?
Ganz ehrlich, also? Man weiß, dass die Angst den Menschen schützt. Wer keine Angst hat, der geht überall und immer ein großes Risiko. Wenn er wandern geht, wenn er klettern geht, also Angst braucht. Aber in meinem Job, ich weiß nicht wieso, hatte ich keine Angst. Nie. Ich habe aber immer aufgepasst. Ich bin ein sehr, also lustiger Mensch, wie Sie davor gesagt haben, aber ich habe immer sehr aufgepasst. Nicht nur während meiner Arbeit, sondern auch allgemein. Ich passe immer sehr auf. Dann passiert trotzdem was. Überhaupt jetzt, seitdem ich auf der Alm oben arbeite, ich war immer alleine im Bach reingefallen. Ein Seil gebrochen, während ich ein Holzbalken gezogen habe und da bin ich ein paar Meter runtergefallen und mir die Rippen gebrochen. Ne?
Oh, alles, also alles gefährlicher als Ihr Job damals.
Genau.
Okay,
ne?
Ich verstehe.
Aber nicht Angst, aber ich war immer vorsichtig.
Ja.
Angst für meine Kinder, wenn mein Polizeichef damals, der Questor Losciuto, einen Drohbrief erhalten hat. Den habe ich noch, diesen Drohbrief. Ne? Ganz klipp und klar hieß es, im Gefängnis haben die festgelegt, Zelger war Eliminator. Nicht? Und wer das machen soll, der kriegt 50 Millionen auch schon. Nicht? Immer im selben Brief stand, ich muss auf meine Kinder aufpassen, wenn ich sie noch früh zur Schule begleite.
Ja.
Also ganz detailliert.
Ja.
Alarmstufe rot in der Kultur, ich wurde gleich vom Polizeichef geholt von... Und ich habe eben gesagt, nein, ich brauche keinen Schutz, weil sie wollten mir unbedingt dann auch einen Personenschutz garantieren. Ich passe auf mich schon auf, ich war immer bewaffnet auch, obwohl das nichts bedeutet, nicht? Weil wenn du
ja,
im Hinterhalt, nicht? Aber die Kinder, ja, dann machen wir so, die Frau und die Kinder wurden eine Zeit lang begleitet, also von der Schule abgeholt und auch wenn die Frau dann zur Arbeit, das wollte sie auch nicht, das war so... stressig,
ja,
nicht fein,
ja,
weil du,
ja.
Sie mussten immer sagen, wenn sie aus dem Haus gingen, bis wir nicht rausgefunden haben, wer das war, nicht? Und war das fertig.
Ja? Ja, klar, wenn jemand bei der Kripo Karriere macht, dann ist das ganze Umfeld davon betroffen, Familie und Ihre Frau Ute natürlich auch und auch die beiden Kinder. 40 Jahre lang haben Sie das gemanagt und darüber sprechen wir weiter auf Südtirol 1 hier mit Alexander Zelger. Einen schönen Pfingstsonntag im Südtirol 1 Vormittagsratschau hier in Feuer und Flamme heute mit dem ehemaligen Chef der Kripo in Südtirol und inzwischen Rentner und Buchautor Alexander Zelger aus Bozen. Jetzt, dass das Telefon mitten in der Nacht klingelt, das war die Normalität. Ihre Frau, wie Sie haben vorhin gesagt, Herr Zelger, hat auch schon mal gesagt, wenn Sie dann aus dem Haus gegangen sind mitten in der Nacht, bitte macht das Fenster zu, macht die Tür gut zu, weil sie einfach wusste, dass sie auch selber
das war,
potenziell in Gefahr war, sage ich jetzt.
Genau, also wie jeder andere Bürger damals, das war in der Nacht, wenn wir den Marco Bergamo festgenommen hatten.
Genau.
Ansonsten ist sie eine sehr tapfere Frau, sie hat sich nie Angst gehabt, selbst im Fall Ferdinand Gamper, da hat die ganze Familie drunter gelitten, weil die haben mich wirklich wochenweise nicht gesehen. Ich war immer mehr an,
klar,
die Kinder
auch.
Und bei der Schießerei, da war ja auch am Sportplatz in Rifian, Schießerei beim Fall Ferdinand Gamper, da war ja auch der Vivarelli, der Rai-Journalist dabei, der zufällig gemerkt hat, wie die Karabiniere aus der Karabinieri-Kaserne rausspringen. Und da ist er einfach nachgefahren. Und hat dann auf nationaler Ebene eine Live-Sendung eingeschaltet. Nicht? Alle Sendungen wurden unterbrochen. Nicht? Und man hörten auch die Zuschauer, Zuhörer haben mir danach erzählt, dass man auch die Schüsse gehört hat. Nicht? Und meine Frau Ute war damals in einem Lebensmittelgeschäft und hat gerade eingekauft. Und die Musik wurde unterbrochen. Dann hieß es, Sparatori, also Schießerei in Meran, es gibt da schon einen toten Polizisten, ne? Und sie hat ganz einfach gesagt, na, das kann nicht Alex sein, weil der passt schon auf sich auf.
Vertrauen,
das hat sie gesagt und hat einfach weiter eingekauft. Ne? Wenn sie mir das erzählt hat, habe ich gesagt, na, habe ich dich gerne, dass du dir keine Sorgen machst.
Ja.
Sie hat es mit dem schon gut leben können. Ne?
Ja.
Oder zumindest gut versteckt vielleicht. Ne?
Naja, Sie sind 40 Jahre lang verheiratet.
Bald 41.
41 Jahre. Und was macht eine solche Ehe gut aus? Weil, also dieses Vertrauen einmal natürlich. Was war sonst immer Ihr Rezept, auch so als Rezept, Mensch, der viel unterwegs ist?
Also wir verstehen uns sehr gut, nicht immer. Also wir streiten auch manchmal,
wie jeder.
Aber immer nur um dumme Sachen, Banalitäten. Da sagt man, ist es möglich, dass wir uns da in die Haare kommen wegen so einer Kleinigkeit? Ne? Das ist ja nicht. Ne? Ja, aber wichtig ist erstens einmal, nie böse werden und nie Entscheidungen treffen, wenn man gerade nicht gut drauf ist und streitet. Sich nie betitelt, das haben wir uns nie.
Ja.
Vertrauen und Toleranz. Ich habe immer gesagt, schau, wenn ich etwas tue, dann bin ich überzeugt, dass es richtig ist und umgekehrt auch. Ne? Und dann auch, was mir jetzt einfällt, wir haben gesagt, wir müssen uns gegenseitig immer verwöhnen. Zum Beispiel, wenn ich auf dem Divan sitze und Fernseher schaue und durchschaue, und aber keine Lust habe, aufzustehen, mir Wasser zu holen oder ein Bierchen oder
irgendein anderes. Dann macht sie das.
Na, frage ich sie, dann macht sie das. Aber umgekehrt auch.
Ja, okay. Nicht? Das ist schön. Das ist
Alex, hol mir das und das. Ja, gerne. Nicht? Also sich gegenseitig verwöhnen. Das hat bei uns funktioniert.
Ich weiß, in der Schule waren Sie ein ziemlicher Casinista, sagt man auf Italienisch, so ein ziemlicher.
Schrecklich.
Und haben Nachprüfung in Turnen bekommen.
Wie schrecklich, denn da? Wieso also wissen Sie das?
Der Einzige in ganz Südtirol,
glaube ich. Wieso wissen Sie das? Schrecklich. Also früher hat man gesagt, kann man sagen, Puffkeiler.
Ja, nein, kann man sagen.
Also bis zur dritten Mittelschule so ein braver Schüler, aber ich hatte wahnsinnig strenge Eltern. Ne? Und da komme ich in die Oberschule. Die ersten paar Monate immer noch brav und dann explodierte sie mir. Nicht? Also da waren einige Professoren, die hatten, will nicht sagen Angst vor mir, aber fast.
Ja, haben sie.
Na, schrecklich. Und schrecklich,
schuld waren, dass sie Turnen immer geschwänzt haben.
Ja,
war,
weil ich
doch,
dort auch zum Weißen Kreuz dann als Sanität, als Freiwilliger war. Nicht? Und Turnen war, kann mich erinnern, immer am Nachmittag. Ich war in der vierten Oberschule. Und beim Weißen Kreuz, das war ja, da muss ich hin, ich muss Leben retten und nicht Turnen gehen.
Blaulicht.
Und da kam es zur, wie sagen wir, zur Notenkonferenz und da hat der Turnprofessor gesagt, ja, ich kenne den Zelger nicht.
Der war nie da, oder?
Der war nie da, ne? Ja, da gibt's ihm halt da negativ, ne? Und ich musste dann Nachprüfungen machen, die Hände spreizen und Hampelmann machen, weißt du, die Turnübungen. Ne? Ich habe mich sehr bemüht,
bekommen,
genau, sehr bemüht und trotzdem nur Sex bekommen, ne?
Tja, auch
aber
das
gehört. Aber der Turnprofessor, den schätze ich heute noch. Das war eine super Person.
Ja, Ex-Kripo-Chef Alexander Zelger. Und ja, ganz privat auch der Blick hinter die Kulissen eines spannenden Lebens. In Feuer und Flamme heute. Von 1992 bis 1997 Leiter der Kriminalpolizei in Bozen, Alexander Zelger. Was macht Menschen zu Mördern?
Ich weiß es nicht. Es sind alles verschiedene Fälle. Bei Marco Bergamo war es so, dass er auch selbst dem Richter dann und seinen Psychiatern erzählt hat, er konnte nicht ertragen, dass eine Frau ihn nicht respektiere. Und bei ihm war also wirklich dann der Teufel los in ihm drinnen, wenn ihm eine Frau, und jetzt war sogar ein Mädchen, Nein gesagt hat. Beim Ferdinand Gamper weiß ich nicht genau, was dahinter war, weil er sich ja selbst das Leben genommen hat. Aber er hat uns ja Zeichnungen hinterlassen. Ne? Und auf diesen Zeichnungen sieht man schon auch, dass er mit seiner Psyche nicht in Ordnung war. Ne? Also da von blutbeschmierten Messern und Kinder, die leiden und solche Sachen. Ne?
Ja.
Bei Ernst Schrott auch, dass da nach langer Zeit eine Dame einfach ihn immer ausgenutzt hat. Das kann nicht sein, ne? Dass man deshalb sie totschlägt, ne? Oder in den Bach runterschmeißt. Ne? Aber das hat er getan. Ne? Also
der eine kommt damit zurecht, der andere nicht.
Genau.
Also, muss man sagen. Welche Abgründe tun sich auf, wenn man mit der Mafia zu tun hat und recherchiert, wie sie in Deutschland und Österreich viel mit Interpol?
Ganz ein anderes Szenario. Erstens einmal, weil das ja also die Mafia eine kriminelle Organisation ist. Da ist nirgends ein Kodex geschrieben, sondern das wird einfach nur mündlich, verbal so weitergegeben. Da steht einer nicht allein da als Krimineller, sondern hinter ihm oder er ist inmitten einer Menge von Menschen, die kriminell zu Geld kommen wollen. Also da ist eine Struktur. Und wenn man gegen eine Struktur kämpft, dann ist es wie vielleicht, wenn ich den Beispiel machen kann, wenn ich eine Ameise zerdrücke, dann spüre ich nichts. Aber wenn ich mit dem Finger in einen Ameisenhaufen reinfahre, ne, dann muss ich schnell weg. Ne?
Ja.
Also es ist schon sehr, sehr komplex. Ne? Bei mir war es dann noch schwieriger, denn in Italien haben wir Mafia-Gesetze in der Zwischenzeit. In übrigen Europa, weltweit nicht. In Deutschland gibt es die Straftat 416 bis nicht, also kriminelle Vereinigung der Art der Mafia, wie es in Italien ist. Aha. Das gibt's nicht. Das heißt also, in Deutschland, wo sehr, sehr, sehr viele Mafiosi untergetaucht waren, musste man ihnen immer einzelne Straftaten juridisch und strafprozessual vorlegen können, damit da gegen ihnen ermittelt werden konnte. Und die Richter, die durften, konnten auch nicht anders. Wir haben 416 bis, heißt unser Artikel, ne? Sie hat nur den allgemeinen Straftat, kriminelle Vereinigung, aber ja, nicht die Art der Mafia. Das klingt jetzt sehr technisch, aber praktisch ist es eine riesen Hürde zu überwinden.
Ja. Immer noch?
Immer noch. Oh. Für die Politiker gibt's die Mafia nur in Italien. Und hingegen, ich war dann 1,5 Monate ständig in Duisburg, als in der Pizzeria da Bruno 6 Italiener erschossen worden sind. 6. 2 Killer, einer hat 4 umgebracht und der andere hat 2 im Auto. Also das waren wirklich Killer. Und selbst da haben wir ermittelt mit keiner Sonderkommando, weil italienische Kriminalität gab es oder gibt es nicht in Deutschland. Ne? Ja. Ich muss sagen, also die Hilfe war logischerweise sehr groß. Das war in ihrem eigenen Interesse auch. Ne? Ja, eine Hundertschaft gebildet, aber Kriminalbeamte, die vom Mafia eigentlich nichts wussten. Das musste ich ihnen erst erklären. Ne?
Die Mafia in Südtirol, welche Rolle spielt sie?
Ich sag's ganz einfach. Geringe Rolle, ganz geringe Rolle. Man darf da nicht, es gibt vielleicht eine andere Mafia in Südtirol.
Vielleicht, nicht nur vielleicht.
Nein, also, das war jetzt ein böser Witz, ein schlechter Witz. Also eine geringe. Es gab sicherlich in den 80er Jahren, 90er Jahren, also auch wenn ich noch war, ja, Ausläufer der Mafia, der Drangheta, die gefährlichste der drei großen Organisationen, die in meinen Jahren auch noch den Rauschgiftmarkt unter Kontrolle hatten. Mhm. Einige, die ich damals festgenommen hatte oder auch in den 80er Jahren auch von den Carabinieri festgenommen worden sind, sind dann später wieder festgenommen worden, in Mailand glaube ich auch und so. Ne? Es sind immer die gleichen, immer dieselben, ne? Die können nichts anderes. Ne? Logisch, wenn man nicht aufpasst, dann sind sie bald wieder mal da. Es gibt andere Mafia, haben wir gesagt, ja. Rauschgift ist jetzt wieder ein Thema.
Ja, ja.
Nicht die Kalabresen bringen, sondern die illegalen Einwanderer. Das muss einmal gesagt werden.
Das ist Alexander Zeiger und sein scharfes Auge. Auch auf Südtirol. In Feuer und Flamme.
Jetzt ausnahmsweise mal ernst.
Ja, ja, wirklich.
Feuer und Flamme. Das Sonntagsfrühstück mit Sarah Bernhardi.
Es ist gleich 11:30 und eine halbe Stunde haben wir noch mit unserem sehr spannenden Sonntagsgast heute hier, Alexander Zeiger, dem ehemaligen Leiter der Kripo in Südtirol. Ein Mann, der Mörder wie Marco Bergamo, Ferdinand Gamper, Peter Paul Reiner überführt hat, der wegen dieser Männer schwere Phasen auch in seiner Karriere, aber auch in seinem Privatleben hatte. Und ja, der inzwischen seit 2015 in Rente ist. Mit 57 damals in Rente.
Ja,
ist
ja
früh, aber schon sehr verdient, oder? Ist mir wie müde war,
ja, ja,
ist man da.
Ich habe ja vorher schon Jahre in der Bank gearbeitet, dann etwas mehr als 25 Jahre bei der Polizei.
Ja.
Und das ist so, im Sicherheitssektor bekommt man noch, das ist das letzte Privileg, das noch geblieben ist, alle 5 Jahre ein Jahr. Höchstens aber 5. Das
ja,
heißt also, ich habe über 41 Jahre Dienstjahre gesammelt und konnte somit in Pension gehen, also in Rente. Auch weil die Tochter hatte schon einen Job als Ärztin, mein Sohn auch im Sektor des Arbeitsrechts. Ich sage immer lächelnd und schmunzelnd, Questura haben sie mir keine verkauft. Die gibt es nicht zu kaufen, also was soll ich tun? Ich gehe in Rente.
Ne?
Und wenn ich da angefragt habe, ne, sofort die Kollegen in Rom von der Verwaltung sagt, Dottore, nulle conviene, also Herr Doktor, na, es zahlt sich nicht aus, denn nächstes Jahr bekommen Sie vielleicht noch Pluspunkte. Nein, ich sage, sofort weg. Aber die Entscheidung ist auch da von einem Tag auf den anderen. Ich habe da müssen noch ein Jahr weiterarbeiten, gerne, ne? Das Fensterjahr, wie es glaube, okay, vielleicht jetzt noch reicht, ich weiß es nicht. Ne? Ja. Bin jetzt ein glücklicher Rentner und auch meine Frau in der Zwischenzeit.
Im Rückblick, würden Sie diesen Beruf noch einmal ausüben oder würden Sie nicht doch lieber Tischler oder Spangler oder
Absolut. Nein. Den gleichen Beruf noch einmal. Sehr gerne.
Ja. Musikwunsch, Lucio Dalla.
Ah.
Schön. Sie sind ein richtiger Italiener-Fan, so musikalisch, gell? Hör mal, Attenti al Lupo.
Ja.
Das schadet auch nie. Attenti al Lupo zu sein.
Feuer und Flamme mit Sarah Bernardi.
Eigene Polizeikollegen hat er verloren im Lauf seiner Karriere. Alexander Zelger, Ex-Kripo-Chef in Südtirol und Mafia-Ermittler in Deutschland und Österreich später. Wir haben auch darüber gesprochen, dass Sie selber um Ihr eigenes Leben eigentlich nie Angst hatten und sich große Sorge gemacht haben und auch Ihre Frau Ihnen da sehr vertraut hat. Das ist,
Genau. Das war überhaupt nie ein Thema.
Sehr gut. Ihre Kinder, wie sind die damit zurechtgekommen? Haben Sie da im Nachhinein vielleicht mal ausführlich drüber gesprochen?
Sie hatten auch keine Angst. Nein, das war, das macht der Papi, nicht? Und wiederum, Ute, ich musste, also die Arbeitsdienstzeit war 8 Uhr bis 14 Uhr und Nachmittag dann, je nachdem, aber ich hatte keinen Dienstplan, nicht? Also ich musste immer dabei sein, gerne auch, aber vor 2 Uhr bin ich nie heimgekommen zum Mittagessen. Was hat dann Ute gemacht? Die Kinder, das haben sie auch akzeptiert, sind heimgekommen, mit ihnen gleich die Aufgaben gemacht. Und erst um 14 Uhr mit mir Mittag gegessen. Super, weil abends, da waren sie schon im Bett. Ne? Hm. Und wenn nicht, dann habe ich ihnen immer gruselige Geschichten.
Na, wirklich?
Ja.
Sie haben schon einen schaurigen Humor.
Ja, aber die hatten immer so eine, eine Freude und jetzt, Papi!
Aber schön. Also Sie haben nicht das Gefühl, dass Sie im Nachhinein was verpasst haben, weil einfach da viel Zeit gefehlt hat oder so.
Verpasst? Nein.
Ja, ist gut.
Fehler gemacht, ja, aber...
Wer hat es nicht?
Genau.
Sagen wir es mal so. Was war der Fall oder die Station in Ihrer Karriere, wo Sie sich bis heute vielleicht am schwersten tun, drüber zu sprechen? Weil Sie können über alles recht gut sich amüsieren auch und lachen und das sehr klar ausdrücken. Gibt es einen Vorfall vielleicht oder eine Station, wo Sie sagen, das geht mir bis heute so nahe, das macht mir nicht nur Gänsehaut, sondern einfach, das spare ich lieber aus, weil es...
Ja, sicherlich, wenn ich einen hohen Polizeibeamten müssen wegen Korruption festnehmen. Nicht? Also
aus den eigenen Reihen.
Aus den eigenen Reihen, der zwar mit Polizei, mit Ermittlungen nichts zu tun hat, aber innerhalb des Innenministeriums war, der war für die Telekommunikation zuständig. Ja. Das war sicherlich nicht, unfein. Und was mir allgemein wehgetan hat, das kann ich vielleicht, die vielen sogenannten kleinen Fällen oder geringere Wichtigkeit, aber für das Büro, für das Amt, aber nicht für denjenigen, dem es trifft, zum Beispiel kleine Einbrüche, Diebstahl, also Dutzende von Anzeigen Tag für Tag. Dem einen wurde das Motorrad gestohlen, dem Kind, dem Sohn oder Tochter, das Fahrrad, nicht? Und da kann man wenig tun.
Ist das wirklich so? Man kann wenig tun, weil bei mir ist auch eingebrochen worden jetzt an Weihnachten.
Schlimm.
Und man hört halt immer nur, es kann nichts getan werden.
Folgendes, man könnte schon, aber es braucht einen enormen Personalaufwand und enorme finanzielle Mittel. Das heißt, bei jedem kleinsten Einbruch, Diebstahl, sollte so viel Personal von der Spurensicherung da sein, dass immer alles kontrolliert wird, überall nach, nicht nur nach Fingerabdrücken, sondern auch DNA-Spuren. Ja. Aber Sie können sich vorstellen, wenn 4-5 Mal am Tag irgendwo eingebrochen wird. Ne?
Das geht sich nicht aus,
Personal. Es geht nicht, unmöglich. Denn so jetzt mit der Datenbank, die man hat, ne? Die Spuren, die werden ja alle erfasst. Ne? Und wenn man irgendwann einmal einen erwischt auf frischer Tat, und dem auch eben das DNA-Analyse macht, dann kommen plötzlich 10, 12, 13, 14 Fälle raus.
Ne? Ja, sicher.
Also, aber immer Nachhinein. Besser immer vorbeugen. Und
Alarmanlage?
Nein, nicht Alarmanlage. Mehr Polizei. Okay. Aber das kostet auch wahnsinnig viel Geld.
Ja, unser Feuer und Flamme-Finale hier auf Südtirol 1 gleich. Mein Satz, dein Satz, also ein letzter Fingerabdruck, den wir noch nehmen von Alexander Zelger hier in 5 Minuten.
Wo ist die Tinte?
Schwarz-Weiß-Foto, Südtirol 1 Sonntagsgast heute hier in Feuer und Flamme, Alexander Zelger mit dieser typischen Brille und einem analytischen Blick vorne auf dem Buchcover drauf, das momentan in ganz vielen Buchhandlungen gleich am Empfang vorne liegt. Ich habe heute noch Gänsehaut. Meine spektakulärsten Kriminalfälle, erschienen bei Artesia, können wir ja für spannende und aufschlussreiche Leseabende sehr empfehlen. Für diesen Sommer vor allem auch. Danke, Herr Zelger, für die ganze Zeit.
Bitte, danke Ihnen.
Und unser Finale, wie immer, also ich beginne einen Satz und Sie führen ihn bitte für mich zu Ende, so kurz oder lang, wie Sie möchten. Das Böse.
Habe ich immer und heute noch versuche ich es zu bekämpfen.
Mein Job als Kripo-Chef war?
Mein Leben.
Die größte Herausforderung damals war?
Ferdinand Gamper.
Die größte Befriedigung meiner Karriere?
Die Karriere selbst, die ganze Karriere, meine Laufbahn.
Schlaflose Nächte.
Wie schon gesagt, nur wenn ich durstig bin.
Inzwischen. Aber damals waren sie eher Normalität.
Nein, damals muss ich jetzt mal noch was weinen. Nein, das stimmt auch nicht. Schlaflose Nächte, ja, Normalität oder aber Gewohnheit dann, dass man, wenn man heimkommt, wieder einschlafen kann.
Wichtigstes Zubehör bei all meinen Ermittlungen war?
Mein Team.
Angst macht mir. Thema hatten wir schon ein bisschen.
Leider. Kein Problem. Leider heute noch, weil ich bin ja nicht mehr 30 oder 20. Ne? Also ich habe keine Angst.
Auch nicht vom Zahnarzt? Oder also diese nein, normalen Ängste, die nein, jemand nein, hat nein. Wie Zahnarzt?
Aber ich hab's jetzt, wir haben zum Beispiel jetzt ein Problem mit unserer Garage in der Kapuzinergasse. Ja. Schrecklich, was da kommt. Das kostet uns 50.000, 60.000 Euro. Jetzt müssen wir alles neue Tore machen, dass sie nicht mehr reinkommen. Nicht? Der Rauschgiftsüchtige und so.
Okay,
nicht?
Ja.
Und ich habe schon ein Pomapo rausgehaut. Nicht? Ich habe keine Angst. Nicht? Ja. Pass auf, wieder die Jute.
Ihre Frau. Oh je. Ja. Drei Worte, die mich gut beschreiben, sind?
Humor.
Ich lese gerne.
Erster Weltkrieg, also Geschichtsromane, aber vor allem Erster Weltkrieg. Fasziniert mich, auch wenn es tragisch ist. Habe ich viel gelesen, immer noch.
Die Mafia ist?
Schwer zu beschreiben. Schwer zu beschreiben, eine Struktur, die in der Geschichte Süditaliens verankert ist.
Urlaub mache ich am liebsten.
Kurzurlaub. In Städte, ein paar Tage fahre ich gerne ans Meer. Und in diese Orte suche ich mir immer super schöne Restaurants aus.
Und wenn ich selber euch jetzt zum Mittagessen bei uns daheim bekochen würde, dann gäbe es. Also nicht Ute kocht, sondern sie.
Also ich koche sehr gerne.
Ja, wirklich? Ja. Ach, schön.
Gerne koche ich einen guten Risotto.
Ja. Vor zwei Wochen Hubert von Geusern, ja. Musiker, hat mir auch gesagt, Risotto würde es bei ihm geben.
Aha, schön. Ja, Risotto mit Fleischkrapfen oder mit Garnelen oder auch Mantovana-Risotto. Das ist ja auch zu lang.
Über Essen kann man immer sprechen. Das
über
ist
Essen gut. Kann man, ja.
Vor allem um diese Uhrzeit jetzt.
Na, überhaupt, ja.
Alexander Zelger, vielen, vielen Dank für Ihre Zeit.
Danke euch, das war super. Das war richtig nett und spannend bei euch.
Alles, alles Gute natürlich noch.
Danke, ja, danke.
Feuer und Flamme, das Sonntagsfrühstück auf Südtirol 1. Jeden Sonntag von 10 bis 12 Uhr.